Hallo und herzlich willkommen zu Phil to Explore, dem jungen Podcast der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Katharina Zerfass und mir gegenüber sitzt die wunderbare Uma Tholen.
Hallo auch von meiner Seite.
Wir beiden sind in der Saison 2020-21 die Freiwilligendienstleistenden an der Philharmonie, dem Konzerthaus in Dresden, das im Kulturpalast, also mitten im Herzen der Stadt, angesiedelt ist. Mit Phil to Explore wollen wir euch das Geschehen hinter den Kulissen näher bringen, indem wir euch quasi auditiv durch das Haus führen, euch Räume, MitarbeiterInnen und musikalische Themen näher bringen.
Heute bei uns zu Gast ist Wolfgang Hendrich, Konzertmeister und damit erster Geiger des Orchesters. Herr Hendrich ist außerdem Leiter des Philharmonischen Kammerorchesters und Mitbegründer unseres Fördervereinsorchesters und ist als Professor an der Dresdner Musikhochschule tätig. Wir sprechen heute mit ihm über sein Dasein als Konzertmeister, seine Gepflogenheiten vor dem Konzert sowie über verloren geglaubte Musikstücke und deren Wiederfinden. Herr Hendrich, herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind.
Einen schönen guten Tag von meiner Seite.
Wir befinden uns gerade im Geigenstimmzimmer, einem hellen Raum mit langer Fensterfront, einigen Sofas, Tischen und Stühlen, Schließfächern und Notenständern. Herr Hendrich, wie viel Zeit verbringen Sie in diesem Raum?
Ja, ich verbringe hier natürlich Zeit in diesem Raum. Dieses erste Geigenstimmzimmer ist ein wunderbarer Ort der Kommunikation. Hier können musikalische Proben in kleinerem Kreis stattfinden. Zum Beispiel, wenn die ersten Geigen noch eine Stelle aufpolieren möchten. Und Sie haben es erwähnt, die Sofas deuten darauf hin, da steht auch eine kleine Kaffeemaschine, dass hier auch Kommunikation, also ein schöner Dialog mit den Kolleginnen und Kollegen stattfinden kann.
Sie haben uns verraten, dass es auch ein extra Konzertmeisterzimmer gibt, das momentan leider eine Baustelle ist. Dementsprechend können wir da gerade nicht aufnehmen. Können Sie uns diesen Raum einmal beschreiben bzw. sagen, warum es dieses Zimmer gibt?
Ja, also die Baustelle ist ja jetzt nur ganz vorübergehend. Wir hatten dieses Konzertmeisterzimmer schon sehr schön eingerichtet mit auch schönen Fotos der vergangenen 20, 25 Jahre. Also dieses Konzertmeisterzimmer ist viel kleiner und ist vor allen Dingen dazu da, dass man sich auf seinem Instrument gut vorbereiten kann. Es ist so, der Konzertmeister oder die Konzertmeisterin, ich habe ja auch eine Konzertmeisterin, Kollegin, hat sehr viele Soli, hörbare Soli zu spielen in einem Sinfoniekonzert. Und da ist es sehr angenehm und eigentlich auch zwingend erforderlich, dass man in Ruhe vor einer Probe, in einer Probenpause, vor dem Konzert, in der Konzertpause, es gibt auch Soli, die erst nach der Konzertpause erklingen, dass man da einfach Zeit hat und ungestört sich nochmal vorbereiten kann auf schwierige Passagen zum Beispiel.
Jetzt haben Sie ja schon angesprochen, dass Sie so viel Zeit für sich brauchen. Das klingt jetzt nicht unbedingt nach einer einfachen Position im Orchester. Was würden Sie denn sagen, ist für Sie das Spannendste und vielleicht auch das Anstrengendste am Konzertmeister-Dasein?
Ja, ich möchte mal etwas herausgreifen. Eigentlich, das ist sowohl das Spannendste als auch das Anstrengendste, ist die Nähe zum Dirigenten, zur Dirigentin, also unmittelbar, ja, dran sein. Und das macht das Ganze sehr spannend. Also ich bin als Konzertmeister quasi der erste Musiker, der die musikalischen, emotionalen Regungen mitbekommt und bin dann auch dadurch immer in einer Position eines Vermittlers, eines Übersetzers. Also wie kann man diese Emotionen am besten im Orchester übersetzen? Das ist übrigens auch beidseitig. Ist ja auch so, wir haben viele Gastdirigenten, manche sind zum ersten Mal da oder Gastdirigentinnen. Und unser Orchester Dresdner Philharmonie hat ja auch eine sehr eigene Meinung zu den Werken, die wir aufführen. Und da ist auch gut, wenn der Konzertmeister dem Dirigenten gegenüber gut artikulieren kann, durch Blicke, durch einen gewissen körperliche Ausstrahlung oder auch mal, indem man mal einen Satz sagt, wie das Orchester denkt, wie das tickt. Denn man muss sich vorstellen, wenn jetzt 100 Musiker im Konzertsaal sitzen und jetzt würden alle ihre Meinung sagen, das wäre ein heilloses Durcheinander. Also Konzertmeister ist so ein Sprachrohr im musikalischen Prozess. Und das finde ich besonders spannend. Und manchmal, ehrlich gesagt, ist es auch ziemlich anstrengend.
Das glaube ich, das klingt so.
Allerdings, haben Sie denn neben diesen kommunikativen Aufgaben und dieser wichtigen Rolle im Prozess des Musizierens noch weitere Aufgaben, die auf Sie zukommen?
Ja, es sind auch so formale Aufgaben. Wir haben ja drüber gesprochen, roundabout 100 Musikerinnen und Musiker. Es braucht ein Zeichen, wann steht das Orchester auf, um den Dank des Publikums, den Applaus entgegenzunehmen. Wenn Dirigentin oder Dirigent kommen, dann gibt man stellvertretend die Hand. In letzter Zeit war es natürlich eher der Ellbogen in Corona-Zeiten, weil natürlich nicht jedem im Orchester die Hand geschüttelt werden kann. Also diese formalen Dinge sind sehr wichtig. Und oft ist es auch in der Probenpause, vor der Probe, nach der Pause, manchmal in der Auswertung braucht der Dirigent noch einen Kontakt, um etwas Musikalisches anzusprechen. Und das sind so eigentlich noch die Aufgaben des Konzertmeisters.
Jetzt sprachen Sie ja auch schon irgendwie indirekt von dem Orchester, auch in seinem Zusammenhalt und dadurch, dass Sie ja quasi das Sprachrohr sind. Würden Sie denn sagen, dass Sie die Werke, die Sie zur Aufführung bringen, vor allem für das Publikum oder auch ein bisschen für sich spielen? Gibt es da irgendwie Unterschiede bei verschiedenen Werken?
Naja, das ist jetzt meine persönliche Herangehensweise. Man darf das jetzt auch nicht überbewerten. Also der Konzertmeister allein, der kann natürlich gar nichts anstellen. Also es ist natürlich einer unter vielen Musikerinnen und Musikern vorne, okay, der erste Geiger, in dem Fall mit allem, was wir uns unterhalten haben. Für mich persönlich ist das so, wenn ich musiziere mit Publikum, musiziere, das ist egal, ob mit Orchester oder alleine zu zweit in der Kammermusik oder im Kammerorchester, dann findet natürlich ein Dialog statt. Und der Dialog ist für mich persönlich sehr wichtig mit Publikum. Es ist so ein Dialog, ich tausche mich aus ohne Worte über die Musik. Da kann man sehr viel spüren zwischen dem Publikum und mir als vortragenden Künstler. Also ein Dialog mit dem Publikum, musikalischer Art, über das Hören, ein bisschen über das Sehen natürlich. Und gleichzeitig ist es immer für mich ein Dialog mit der Komposition und da tiefer hineingetaucht natürlich mit dem Komponisten, der dieses Stück geschrieben hat. Also ich tauche einfach außerhalb des Jetzt-Dialog mit dem Publikum dann eigentlich immer in die Zeit der Komposition und tausche mich aus, ja.
Haben Sie denn dort, also ist das für Sie ein anderes Gefühl, wenn Sie ein eher unbekanntes Stück oder ein Stück eines eher unbekannten Komponisten spielen, als wenn das, also platt gesagt, aber ein Stück von Bach ist, das irgendwie schon oft aufgeführt wurde? Haben Sie da eine andere Beziehung dazu oder hat das für Sie einen anderen Stellenwert?
Naja, also über diese bekannten, oft gespielten Werke, da muss man sich gar nicht so viel unterhalten. Die sind dann zu Recht so berühmt. Das sind dann oft Werke, die gehen über Jahrhunderte. Das sind in aller Jahrzehnte oder aller Jahrhunderte, sagen wir es mal so, ändert sich der Zeitgeschmack. Und trotzdem haben manche Werke, berühmte Werke, alles überstanden. Sehr interessant ist, wenn man neue Werke aufführt oder eben Werke, die ganz selten aufgeführt werden. Da kommt dann so ein Entdeckergeist, ein besonderes Kribbeln eigentlich zustande. Da ist auch zu bedenken, wenn es noch nicht aufgeführte Werke oder ganz neue Werke sind, eine Uraufführung zum Beispiel, dann gibt es davon kein Vergleichsmaterial. Wir sind es ja heute gewöhnt, bei allen Musikwerken, die schon vor längerer Zeit komponiert wurden, gibt es CD-Aufnahmen, kann man außerhalb der Partitur sich Aufnahmen anhören. Das ist natürlich sehr angenehm, man ist dadurch sehr schnell in der Arbeit, aber es ist auch in gewissem Sinne eine Verführung, auch manchmal ein bisschen eine Bequemlichkeit. Und das macht eigentlich den Reiz des Neuen aus, dass es diese Vergleichsaufnahmen nicht gibt. Man hat also wirklich nur die Noten und läuft nicht die Gefahr, dass man jetzt etwas spielt, was andere schon so oder so gemacht haben. Und das ist für mich immer sehr spannend, weil wenn ich jetzt mal 100 Jahre zurückgehe, ja, über 100 Jahre zurückgehe, das sind dann auch 200 Jahre Musikgeschichte, über 200 Jahre klassische Musikgeschichte gewesen. Da gab es nur die Möglichkeit für die Menschen, einer Aufführung beizuwohnen. Anhören konnte man sich das nicht, wie wir das heute gewöhnt sind. Zu Hause, im Auto, manchmal beim Abwasch, in der Küche kann man ständig immer Musik hören. Vor vielen, vielen Jahren war es nur möglich, im Konzert diese Stücke zu hören. Man hatte also wirklich nur die Noten. Und das macht für mich dann immer einen besonderen Reiz aus. Ein neues Stück, ein bisher ungespieltes Stück, das ist eine ganz persönliche Geschichte, ohne Fremdeinflüsse.
Ja, das glaube ich. Darf ich Sie denn ganz plump fragen, wenn es jetzt um das Thema Bekanntheitsgrad geht, gibt es Ihrer Meinung nach ein Stück, das zu Unrecht sehr bekannt ist oder zu Unrecht unbekannt?
Ja, also es gibt einfach so viel Musik, über die man sprechen könnte. Ich glaube, was ich gerade auch kurz schon angedeutet habe, ich glaube, dass es mit Recht bekannte Stücke, also das sind alles Werke, die haben die Jahrhunderte überdauert. Das ist für mich sozusagen außerhalb der Diskussion. Die Menschen lieben diese Stücke immer und überall sogar. Man kann die ganz populären Stücke dann manchmal sogar im Fahrstuhl in Hotels mithören. Darüber kann man natürlich diskutieren, ob das uns noch gut tut. Interessant finde ich, ist, dass es sehr viele Werke gibt, die ich glaube völlig zu Unrecht nicht gespielt werden. Die sind einfach nicht so berühmt. Und das hat etwas damit zu tun, dass wir natürlich sehr gerne Dinge öfters hören. Wenn wir einen Wiederholungseffekt haben, dann, oder auch unser Publikum, ja, wir alle, Stücke mehrfach hören, wird es leichter, diese Stücke zu verstehen. Man kann sie intensiver hören, vielleicht intensiver liebgewinnen. Man hat Emotionen dazu. Man hat dann Stücke in bestimmten Lebenslagen, Situationen. Wenn man sehr fröhlich ist, hat man eine bestimmte Musik, die sagt, jetzt will ich das aber hören. Oder es gibt auch traurige Momente. Da gibt es auch wieder Stücke, die das sehr gut abbilden können. Und dorthin müssen die unbekannten Stücke erst kommen. Also wenn ich ein unbekanntes Stück habe, was völlig zu Unrecht eigentlich unbekannt ist, dann ist es natürlich anstrengender, sich das erstmal anzuhören, sich hinein zu begeben. Und es ist auch ein bisschen unbequemer. Ich wünschte, wir könnten noch öfters Zeit haben für unbekannte Stücke, also nur um ein kleines Beispiel jetzt mal so rauszugreifen, ein Komponist, ich glaube, der heißt Josef Martin Kraus, ich hoffe, die Vornamen sind jetzt richtig, fast dieselben Lebensdaten wie Wolfgang Amadeus Mozart, fantastische Musik, wird sehr viel in Schweden gespielt, ist hier fast nie im Konzertprogramm und ich finde, die Musik packt genauso wie das ein Werk von Wolfgang Amadeus Mozart kann. Das war jetzt mal nur ein Beispiel. Und ich glaube, so gibt es sehr viele Beispiele. Und besonders, wenn wir dann ins 20. Jahrhundert schauen, da gibt es natürlich ganz, ganz viele Werke, die auch gewisse Zeiten verschwunden sind, leider verschwinden mussten. Und die haben wir einfach nicht so oft gehört und die haben es jetzt schwer, wieder hervorzukommen. Mhm.
So, Herr Hendrich, um Sie bzw. Ihren persönlichen Geschmack unseren ZuhörerInnen vorzustellen, haben wir eine schnelle Entweder-oder-Fragerunde vorbereitet, bei denen wir Ihnen rasch 5 Fragen stellen und eben eine kurze Antwort von Ihnen erwarten. Sind Sie bereit?
Ja.
Also, die erste Frage. Was spielen Sie lieber, Probe oder Konzert?
Konzert.
Üben Sie lieber Solostücke oder spielen Sie lieber die Orchesterstimme?
Üben? Ich übe lieber Solostücke.
Ja. Ah, das ist klar. Begleiten Sie lieber sinfonische Konzerte oder Projekte wie Filme musikalisch begleiten oder Crossover-Projekte spielen?
Da kann ich keine Trennung machen, weil beides ist reizvoll genug.
Jetzt bin ich gespannt. Was ist für Sie nervtötender, das Husten oder zwischen den Sätzen klatschen des Publikums?
Schon eigentlich das Husten, auch wenn ich weiß, dass das nicht absichtlich passiert. Aber das Husten zerstört noch mehr eine musikalische Spannung. Das Klatschen kann das auch, aber manchmal ist ein Klatschen zwischen den Sätzen ein Ausdruck von absoluter Begeisterung und das finde ich dann absolut in Ordnung.
Mögen Sie das Gefühl vor oder nach dem Konzert lieber?
Ja, nach dem Konzert ist man im besten Falle glücklich und vor dem Konzert bin ich erwartungsfroh mit kleinem Lampenfieber.
Und zu guter Letzt dem Dirigenten folgen, auch wenn er in Ihren Augen Unsinn macht, oder das eigene Ding durchziehen?
Naja, das eigene Ding darf ich gar nicht durchziehen. Ich würde aber gern dem Orchester natürlich helfen, wenn es wirklich mal vorkommt, dass der Dirigent sich in die Irrungen begibt, dann ist es meine Aufgabe und Verantwortung, dort positiv zu wirken.
Alles klar. Herr Hendrich, wir möchten Sie zum einen in dieser Folge als Konzertmeister vorstellen und haben das ja hoffentlich auch schon getan. Und zum anderen möchten wir Sie als Entdecker porträtieren, einer, wie wir finden, sehr spannenden Geschichte. Und zwar haben Sie eine Komposition wiedergefunden, von der niemand oder zumindest sehr wenige etwas gewusst haben. Erzählen Sie, wie haben Sie diese alten Noten entdeckt? Und wer war der Komponist Stefan Fränkel?
Ja, also das ist schon eine relativ lange Geschichte. Dieser Stefan Fränkel, Jahrgang 1902, streitet man sich ein bisschen, 1901, 1902, war an der Dresdner Philharmonie in den 1920er Jahren Konzertmeister, also einer der Vorgänger auf meiner Position. Insofern ist der Name bekannt gewesen von ihm, auch bekannt, dass er komponiert hat und dort für sich auch einen musikalischen Lebensweg begehen wollte, auch als Komponist. Er war wohl ein sehr, sehr hervorragender Geiger. Es gibt gedruckte Noten von ihm, aber das war völlig verschwunden, wusste kaum noch jemand. Und diese Noten wurden bei uns in unserer Musikbibliothek von Frau Schröder entdeckt und auch mein inzwischen in Pension befindlicher Kollege Volker Karp hat sich mit diesen Dingen und dieser Vergangenheit sehr auseinandergesetzt, aber es gab nie Aufführungen mit Werken von Stefan Fränkel, völlig in Vergessenheit geraten. Auf alle Fälle hatte ich diese Opus 1, Sonate, Solo-Sonate, bei uns in der Bibliothek eben entdecken dürfen und beim Durchspielen, ersten Anblick dieser Noten, war mir klar, dass sich das lohnen würde, dieses nicht ganz einfaches Stück einmal aufzuführen. Und im Zuge dieser Solosonate Opus 1 haben wir dann noch weitere Stücke, gedruckte Werke entdeckt völlig in Vergessenheit geraten. Unter anderem eine kleine Suite für Sologeige und Streicher. Die haben wir mit dem Philharmonischen Kammerorchester vor einigen Jahren auch aufgeführt. Und ich habe eben dabei festgestellt, dass es doch sehr wertvolle Musik ist. Und natürlich eine Frage für mich der Ehre, diesen ehemaligen Konzertmeisterkollegen wieder in die Öffentlichkeit zurückzuholen. Als wir, ich glaube, 2012 in New York gastierten, habe ich dann Kontakt aufgenommen und gedacht, vielleicht gibt es ja noch Verwandte von Stefan Fraenkel, weil es war bekannt, sein Lebensweg führte dann von Dresden, Berlin, Königsberg, dann in den schlimmen nach 33er Jahren ist er dann emigriert, erst über Genf und dann an der Met Opera in New York. Überall war er Konzertmeister, hatte er eine Anstellung gefunden. Er ist dann 1979 in New York gestorben. Und das Glück wollte es wirklich, dass wir einen Sohn, Tom Fraenkel, ausfindig gemacht haben in New York. Und ich erinnere mich sehr gut an diese Zeit. 2012 habe ich einfach eine E-Mail geschrieben. Irgendwie bekamen wir da was raus. Und es kam wirklich eine Rückantwort, dass er in New York ist. Und wir haben ihn zu dem Konzert eingeladen. Ganz spannend für mich war, dass er damals bei dem Konzert, also der Sohn von Stefan Fraenkel, Tom Fraenkel, auch die Grüße seiner Mutter, also die Ehefrau von Stefan Fraenkel, mitbrachte. Und ich war sehr erstaunt und er ließ sie aber entschuldigen. Sie war damals 100 Jahre, ich glaube Rosa nicht Fraenkel, schlecht. Und hat gesagt, sie schafft's nicht mehr, ins Konzert zu kommen. Das war irgendwie ganz berührend. So ist der Kontakt entstanden. Und als ich jetzt diese endlich nun die Gelegenheit hatte, in unserem neuen Konzertsaal hier im Kulturpalast die Solosonate Opus 1 zu spielen, habe ich natürlich geschrieben nach New York. Tom Fraenkel ist jetzt ungefähr 80 Jahre. Er ist selber Hobbybratschist. Er ist in der IT-Branche tätig und spielt aber in, ich glaube, New Yorker Bach-Ensemble oder so, ganz engagiert, die Bratsche. Und ich war ein bisschen skeptisch wegen Corona und seines Alters, hatte die Hoffnung, wie geht's ihm? Gibt's ihn überhaupt noch? Und er hat zurückgeschrieben, hat sich sehr gefreut über diese Aufnahme. Ich hatte ihm noch vor der Aufnahme, weil vor uns war ja die Frage vor und nach dem Konzert, früh noch vor der Aufnahme geschrieben, also was das für ein tolles Gefühl ist jetzt, auch in Gedanken irgendwie an Stefan Fraenkel, dieses Werk, wahrscheinlich als, nicht nur wahrscheinlich, also als erster Geiger überhaupt einspielen zu dürfen. Und ja, es spielt außer mir niemand bisher. Vielleicht hat sie Stefan Fraenkel sicher seinem Lehrer vorgespielt und dann ist die wahrscheinlich nie mehr gespielt worden. Und das war ein besonderes Gefühl. Und dann auch diese Verbundenheit mit dem Sohn, ihm das sagen zu können, ich gehe da jetzt hin, spiele das. Und die Musik verbindet so wunderbar. Ja, und so kam dann auch das Feedback aus New York und er war total glücklich, hat sich sehr gefreut über die Aufnahme und schrieb aber, dass er, obwohl er den Nachlass seines Vaters betreut, es gibt noch relativ viele handgeschriebene Noten, die ich auch in New York in der Bibliothek gesehen habe, wenig gedrucktes, wusste er noch nicht mal von der Existenz dieser Solosonate, die ja doch ein ganz eindrucksvolles Stück ist. Und das fand ich sehr spannend. Also ihm war das Neuland, er wusste nicht, dass sein Vater sozusagen als Opus 1 eine Sonate für Violine Solo geschrieben hat.
Ich finde das total spannend irgendwie.
Ja, absolut. Das ist ja auf jeden Fall etwas, was einem auch in ihrem Konzertmeister-Dasein oder allgemein als Musiker nicht täglich passiert. Wir hatten das Thema vorhin schon mal ein bisschen angesprochen. Dieses Gefühl, dass irgendwie etwas anders ist, wenn man ein eher unbekanntes Stück spielt, also in ihrer Position. In dem Fall hatten Sie jetzt noch den engen Kontakt zu den Nachfahren. Hat es trotzdem was mit Ihnen gemacht? Hatten Sie eher das Gefühl, dass Sie eine stärkere Bindung dazu, zu dem Stück hatten? Hatten Sie eher das Gefühl, Sie sind jetzt der Interpret? Sie haben ja auch schon angedeutet, dass es wahrscheinlich ein Stück ist, was nicht mehr groß aufgeführt werden wird. Haben Sie das Gefühl, dass Sie dann irgendwie noch eine andere Machtposition haben, um es mal so böse auszudrücken?
Naja, also nein, Machtposition auf keinen Fall. Das Stück ist ja gedruckt und ich hoffe sehr, eine Kollegin hat jetzt schon gefragt, hat schon sich die Noten geholt. Ich hoffe natürlich ganz sehr, das ist ein Werk, was hoffentlich auch zum Solo-Repertoire irgendwann gehören kann von Geigern und Geigerinnen. Aber es ist nochmal so dieses Gefühl, das ist sowas, als erster so einen Schatz heben zu dürfen, ja. Das ist so, das hat viel mit Staunen zu tun, wenn es so eine Schatulle öffnet, die noch niemand gesehen hat. Das ist jetzt sehr hochgegriffen, aber es ist ein Bild. Ja, also ich ich lese sehr, sehr gerne über Entdeckungen, ja. Und wenn man so mal die Geschichte liest, wie das Grab von Tutanchamun geöffnet wurde. Und das Bild kommt mir jetzt so, auch wenn das natürlich noch ganz andere Dimensionen hat. Also was praktisch immer verschlossen ist und noch nie jemand berührt hat. Und dann ist man der Erste, der diesen Schatz, dieses Wunder, in dem Fall das Musikwerk sozusagen berührender, das Musizieren, das Spielen, hat ja auch was mit Berührung zu tun. Es ist ja nicht so, da sind die Noten und dann hat man das Instrument, ja, und dann sind das zwei geteilte Dinge. Das ist zwar realistischerweise betrachtet so, aber in der Musik, in dem Moment, wo man mit der Geige, könnte man auch mit Gesang, also in dem Fall, in meinem Falle, mit der Geige, die Noten, die gedruckt sind und Materie da irgendwie sind, zum Leben erweckt, findet ja sozusagen eine Symbiose statt. Und das ist eine Berührung. Ne? Eine Berührung einer Zeit, in dem Fall, das Werk ist von 1923 komponiert, war also 20, 21 Jahre in Verehrung seinem Lehrer Karl Flesch, ein ganz berühmter Geigenlehrer, hat er das komponiert. Ja, und ich habe mir natürlich dann so vorgestellt, er hat das also komponiert, ist dann voller Stolz da vielleicht zu seinem Lehrer als großes Abschlussgeschenk vielleicht so, jetzt bin ich fertig ausgebildet und jetzt schenke ich meinem verehrten Professor ein Stück, mit dem ich jetzt die Welt erobern möchte. Als junger Mensch hat man ja diese einfach auch diesen Elan, ja, diese Ideen, ja, diese Zukunft vor sich. Und das spielt da alles eine Rolle, wenn das dann sozusagen, die Noten war dann zu, niemand hat es mehr gespielt und jetzt darf man diese Noten wieder zu Leben erwecken. Also das ist sowas mit Staunen, mit Entdecken, mit was Besonderem, was man gar nicht mehr dann, Sie merken, wie schwer mir das fällt, das in kurze Worte zu fassen. Ja, das hat einfach was mit übersinnlichen Dingen dann auch zu tun.
Das ist atmosphärischen. Das ist ja eine sehr spannende Beschreibung. Ich glaube, jetzt haben wir unsere ZuhörerInnen schon eine ganze Weile hingehalten und würden jetzt mal einen kleinen Ausschnitt des Stückes einspielen lassen. Die ganze Version findet ihr dann auch auf unserem YouTube-Kanal. Wer jetzt Lust auf mehr bekommen hat, das gesamte Stück findet ihr auf dem Account der Dresdner Philharmonie bei YouTube nochmal abgespeichert. Herr Hentrich, vielen Dank für diese spannenden Einblicke in Ihren Arbeitsalltag und die Wiederentdeckung der Fränkel-Sonate. Vielen Dank für Ihr Kommen.
Vielen Dank ebenfalls. Das war schön, mit Ihnen zu sprechen.
Das freut Dankeschön. Das war es diesmal von Phil to Explore. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dann, wir freuen uns.
Tschüss.